Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir wollen heute in der Umweltsendung fragen, warum das internationale Klimaabkommen für die Schifffahrtsbranche gescheitert ist. Wir berichten vom Urteil in der Hansestadt Hamburg zu der Verschrottung von ausgedienten Containerschiffen in Indien und Bangladesch. Und wir erklären im Verbrauchertipp, wer von dynamischen Stromtarifen profitiert. Doch erst einmal geht es um Wärmepumpen. Sie sind besonders effektiv, benötigen nur wenig Strom, um die Wärme aus der Außenluft zu ziehen und mit einem Kompressor daraus Heizwasser zu erzeugen. Im Betrieb sparen sie gegenüber einem Gas- oder Ölbrenner deutlich Geld ein und vor allem stoßen sie kein CO2 aus und sind somit viel klimafreundlicher. Allerdings, die Installation ist für deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher teuer. Trotz der Förderung durch den Staat kostet eine solche Anlage für ein Einfamilienhaus nicht selten mehrere 10.000 Euro. Im Ausland scheint das deutlich billiger zu sein. Mein Kollege Kai Rüßberg hat sich für uns in England umgeschaut.
Es ist heute laut im Vorort von York in Nordengland. Im Rhein-End-Haus von Clifford Hudson wird in fast allen Zimmern gleichzeitig gebohrt und gehämmert. Seine Erdgasheizung kommt raus, eine neue Wärmepumpe wird installiert. Der Maschinenbauingenieur investiert, weil er künftig Geld sparen will. Der wichtigste Grund ist die Wirtschaftlichkeit. Ich habe Solarzellen auf dem Dach und einen Batteriespeicher, sodass ich fast kostenlose Energie habe. Die neue Wärmepumpe kostet inklusive Einbau 9.500 Pfund, also 11.000 Euro. 7.500 Pfund, also gut 80% dieser Kosten, übernimmt der Staat als festen Förderbetrag. Allein den Gasboiler zu erneuern, wäre teurer gewesen. Mein Gasboiler, den Sie gleich ausbauen, ist 9 Jahre alt und hat eine Lebensdauer von 15 Jahren. Der Austausch würde 3.000 Pfund kosten, aber so zahle ich für alles nur 2.000 Pfund. Die Wärmepumpe steht schon fertig installiert auf der Terrasse. Ein Monoblockgerät, bei dem keine Inneneinheit benötigt wird. Das ist besonders einfach zu installieren. Nicht besonders schön. Das Gehäuse ist aus schwarzem Plastik mit einem riesigen Oktopus, dem Logo der Installationsfirma, darauf. Oktopus Energy bietet Gerät und Einbau aus einer Hand. Der Kasten ist in etwa so groß wie ein Luxus-Gasgrill. Die Leitungen für das Heizwasser werden direkt auf die nackte Ziegelsteinwand installiert, nur mit einer dünnen Schaumstoffhülle isoliert. Sie laufen über 7 Meter offen verlegt in einem schwarzen Plastikkanal rund um das Wohnzimmerfenster. In Deutschland kaum denkbar, aber die Winter sind hier etwas milder. Im Obergeschoss führt Chefinstallateur Liam Carfield die Rohre durch ein Loch ins Schlafzimmer, um von dort aus den Standort der Gasheizung auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses anzusteuern. Unser Projekt besteht also darin, unsere Rohre von der Außeneinheit hier oben in den Dachboden und dann wieder unten hinein zu verlegen. Und das ist das andere Ende des Hauses. Innen laufen die beiden Rohre im Schlafzimmer durch die Decke ins Dachgeschoss und kommen auf der anderen Seite des Hauses wieder herunter ins Badezimmer, wo bisher der Gasboiler hing. Die gesamte Installation wäre für Deutschland ungewöhnlich und würde gegen SHK-Standards verstoßen, also Vorgaben für das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk. Angefangen damit, dass die Heizleitungen auf dem kürzesten Weg ins Gebäude geleitet würden. Teils handelt es sich um gesetzliche Vorgaben, teils um Standards, die sich das Gewerbe selbst setzt. David Selle, Leiter Wärmepumpe bei Octopus Energy.
Wir haben ganz, ganz strenge Anforderungen, wie müssen die Außenleitungen isoliert sein, wie müssen aber auch die Innenleitungen isoliert sein, einfach um maximal viel Effizienz mitzunehmen und möglichst wenig Wärme zu verlieren. Und solche Themen haben wir in UK zum Beispiel nicht.
In UK, gemeint ist Großbritannien, sind viele Installationsarbeiten standardisiert, weil es nur wenig unterschiedliche Haustypen gibt, meint Selle. Zudem werden weniger Spezialisten benötigt und die Löhne sind daher nur halb so hoch.
Wir haben andere Lohnkosten. Das heißt, in Deutschland brauchen wir ausgebildetes Personal, das die Wärmepumpe installieren kann. Wir brauchen einen SHK-Meister, wir brauchen aber auch einen ausgebildeten SHK-Anlagenmechaniker. Und in UK zum Beispiel kann jeder die Wärmepumpe installieren. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Gehaltsgefüge.
Im Zwei-Personen-Haushalt von Clifford Hudson ist zudem die Heizungsanlage recht klein dimensioniert. Der Warmwasserspeicher hat nur 180 Liter, weil das heiße Wasser für die Dusche weiter aus einem Mini-Durchlauferhitzer kommt, der mit Strom betrieben wird. Und auch auf eine Reserveheizung für kalte Wintertage hat er verzichtet. Dass sein Haus für eine Woche kaum noch bewohnbar ist, stört ihn nicht.
Oh yeah, but we knew that was coming, so didn't mind so much.
Am Ende sind alle Arbeiten für den Einbau der neuen Wärmepumpe nach nur 4 Tagen abgeschlossen. Nach Abzug der Förderung hat er 2.300 Euro gezahlt und sich dadurch noch die Sanierung seiner alten Gasheizung erspart. In Deutschland wären die Kosten ein Vielfaches. Zum Abschied betont er, dass es ihm bei der neuen klimafreundlichen Heizung rein ums Geldsparen ging und nicht um die Rettung des Planeten.
Nothing to do with the environment. This is personal to me. I'm not saving the planet. Some people want to be green. No, I just want to save money.
Warum der Einbau einer Wärmepumpe in Großbritannien günstiger ist als zum Beispiel in Deutschland, erklärte Kai Rüßberg. Die internationale Schifffahrt sorgt nicht nur für rund 3% des globalen Treibhausgasausstoßes und giftige Schwefelabgase. Nein, die Schiffe mit ihren schwerölverseuchten Tanks, ihren Asbestdämmungen und anderen giftigen Chemikalien sind am Ende ihrer Laufzeit Sondermüll. Auch deutsche Reedereien lassen den dann gerne billig in Indien oder Bangladesch entsorgen. Auf Kosten der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. Im Falle eines in Indien zerlegten Containerschiffes einer Hamburger Reederei hatte die Staatsanwaltschaft 3 Beschuldigte für die illegale Verschrottung eines Schiffes angeklagt. Doch das Hanseatische Oberlandesgericht sieht den Fall anders. Peter Hornung berichtet.
Nach deutschem Recht lag im Fall des Containerschiffs CS Discovery keine Straftat vor. Zu diesem Schluss kam nun auch das zuständige Oberlandesgericht. Bereits im April hatte das Landgericht Hamburg die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen 2 Prokuristen und einen der Inhaber einer Hamburger Reederei abgelehnt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die 3 hätten gegen das deutsche Abfallrecht verstoßen. Denn alte Schiffe sind voller Gifte und Schadstoffe und gelten als Sondermüll. Für ihre Entsorgung gelten strenge Regeln. Die Gerichte jedoch sahen den Fall anders. Strafbar wäre demnach nur gewesen, wäre das Schiff aus einem deutschen Hafen heraus direkt zur Verschrottung nach Indien gefahren worden. Die CS Discovery aber hatte zuletzt aus einem italienischen Hafen abgelegt. Das Schiff war nach Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung Anfang 2017 in Alang im westindischen Bundesstaat Gujarat auf den Strand gefahren und zerlegt worden. In Indien, Pakistan und Bangladesch werden alte Schiffe auch heute noch häufig unter fragwürdigen Umwelt- und Arbeitsbedingungen verschrottet.
Peter Hornung berichtete, rund 90% des internationalen Handels werden von Container- und Frachtschiffen bewegt. Bis jetzt ist die Schifffahrt für rund 3% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und die Flotte wächst weiter und damit der klimapolitische Druck auf die Branche. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Schifffahrtsorganisation, kurz IMO, wollten nun ein Klimaabkommen für die globale Schifffahrt verabschieden. Schon im April dieses Jahres hat der Umweltausschuss der IMO ein Rahmenwerk für die Klimaziele in der Branche vereinbart. Es sollten finanzielle Anreize gesetzt werden, damit die Reedereien auf umweltverträglichere Kraftstoffe umsteigen. Und außerdem sollte ein System zur Bepreisung von Emissionen eingeführt werden, ähnlich dem CO2-Zertifikatehandel. All das sollte auf der Sitzung der UN-Schifffahrtsorganisation IMO in London beschlossen werden. Doch so weit ist es nicht gekommen. Über die Gründe möchte ich jetzt sprechen mit Martin Kröger. Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder. Guten Tag, Herr Kröger.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Kröger, man könnte sagen, dass die USA nur ein einzelner Staat sind, zudem mit einer recht kleinen Flotte an Containerschiffen. Wie hat es denn die Delegation aus Washington dennoch geschafft, dieses Abkommen zu verhindern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Durch geschickte diplomatische Bemühungen am Rande der Sitzung und Überzeugungsarbeit, dass die US-Interessen wichtiger sind als diejenigen der Rest der Welt.
Das haben Sie jetzt sehr diplomatisch formuliert. Wie genau oder mit welchen Argumenten hat denn die Delegation aus Washington überzeugt und wen?
Also hauptsächlich wurden, ich sag mal, strukturelle Argumente vorgebracht im Sinne des Prozederes, was in der IMO abgelaufen ist, Abstimmungsprozedere etc. wurden angegriffen. Es wurden Vorschläge gemacht, wie man auf andere Art und Weise das internationale Übereinkommen, was wir eigentlich beschließen wollten, beschließen könnte. Das alles mit dem Hintergrund, möglichst zu verzögern, möglichst den Prozess zu verlängern der Abstimmung. Und damit muss man sagen, war die USA also ziemlich erfolgreich. Und es ist natürlich ein starker ökonomischer Markt auch in der Schifffahrt und dementsprechend groß ist der Einfluss auch auf andere Staaten dieser Welt, ihre Meinung vielleicht zu ändern, wenn es um die Abstimmung über Klimaschutz geht.
Ich habe auch von Drohungen gehört in Richtung Visabeschränkungen und Hafengebühren.
Ja, das ist richtig. Alles wurde auch relativ offiziell veröffentlicht als Pressemitteilung des Weißen Hauses kurz vor der IMO-Sitzung. Und es wurden auch Delegationsleiter persönlich angegangen beziehungsweise bedroht, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen will, dass also Konsequenzen drohen, wenn man in die falsche Richtung abstimmt. Und das war natürlich alles sehr unerfreulich.
Wer hat denn noch gebremst außer den USA?
Es gibt noch Saudi-Arabien, die natürlich von der Petroindustrie dominiert sind und ebenfalls andere Interessen vertreten, als wir es vielleicht in Europa tun. Und auch da wurde also sehr viel Einfluss ausgeübt, dass die Abstimmung nicht stattgefunden hat.
Die ziehen ja wahrscheinlich auch in anderen Klimafragen am gleichen Strang wie die USA. Jetzt gab es aber auch noch Wackelkandidaten wie die Philippinen. Die beschäftigen ja die meisten Personen in der internationalen Schifffahrt. Wie haben die sich denn verhalten?
Die Philippinen haben mit den USA gestimmt. Da sind also sehr ähnliche Interessen vertreten und sehr enge auch ökonomische Beziehungen zu den USA und natürlich auch sicherheitsrelevante Beziehungen zu den USA. Insofern ist der Einfluss der USA auf solche Staaten natürlich immens.
Wie stehen denn die Chancen, dass das Klimaschutzabkommen für die Schifffahrt im nächsten Jahr verabschiedet wird?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen aus heutiger Sicht. An sich würde man sagen, naja gut, also das Übereinkommen wurde ein Jahr vertagt, die Abstimmung über das Übereinkommen wurde ein Jahr vertagt. Dann wird ja wahrscheinlich Ende nächsten Jahres dann darüber abgestimmt und hoffentlich eine Annahme fabriziert. Aber die Zeit spielt da eher gegen uns, denn natürlich werden die USA sich jetzt nicht hinlegen und sagen, wir hatten Erfolg und das war's, sondern sie werden versuchen, den Inhalt dieses Übereinkommens zu verändern. Und da ist natürlich alles möglich. Insofern sind wir so ein bisschen auf Warteposition, wie es jetzt weitergeht. Wir sortieren uns jetzt in der Schifffahrtsindustrie neu und versuchen also eine neue Strategie zu erfinden, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Denn natürlich wollen wir, dass weiterhin der Klimaschutz vorangetrieben wird. Und wir brauchen also relativ viel Planungshorizont, Finanzierungshorizont. Deswegen ist es wichtig, dass hier schnell Ergebnisse gefunden werden.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage an Sie gewesen. Sie sind ja Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder. Wie groß ist da die Enttäuschung und die Verunsicherung in Ihrer Branche?
Also die Verunsicherung ist riesig. Wie ich sagte, für uns ist der Planungshorizont wichtig, nicht? Wir brauchen konkrete Ziele und wir müssen wissen, wie wir in den nächsten 30 Jahren investieren sollen. Denn ein Schiffsleben beträgt über den Daumen 30 Jahre. Und da müssen Sie natürlich wissen, wenn Sie heute ein Schiff kaufen, wie das denn angetrieben werden soll, was für Treibstoffe verbrannt werden sollen. Etc. Deswegen war es so wichtig, dass wir schnell zu einer internationalen Lösung kommen, damit wir einfach weitermachen können mit unserem Geschäft und mit unserer Schifffahrt. Insofern ist die Verunsicherung groß. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Nun steht ja die internationale Schifffahrt nicht nur wegen der Klimagase, also wegen CO2 in der Kritik. Aus den Schloten kommt ja auch noch giftiger Schwefel und auch Stickoxidabgase. Wurden denn da irgendwelche Erfolge erzielt?
Also Stickoxidemissionen und Schwefelemissionen haben wir schon lange reguliert über die IMO, über die Internationale Seeschifffahrtsorganisation. Das ist ja der Charme dieser Organisation, dass sie internationale Regeln erlässt, an die sich jeder halten muss. Und das ist sowohl bei Schwefel als auch bei Stickoxidemissionen schon längere Zeit der Fall. Wir haben bestimmte Sondergebiete, wo sie nicht mehr fahren dürfen mit hochschwefligem Treibstoff. Insofern, da sind wir relativ gut durchreguliert. Die letzte Lücke waren eben die CO2-Emissionen, auf die wir sehr gehofft hatten, dass wir eben eine kriegen. Und die gilt es jetzt anzugehen.
Warum es erstmal nicht geklappt hat, ein internationales Klimaabkommen für die Schifffahrt zu beschließen, das erklärte mir Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Die EU will bis 2050 klimaneutral sein. Dafür hatte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem anfangs ambitionierten Maßnahmenpaket, dem Green Deal, die Weichen gestellt. Inzwischen wird dieser Green Deal ausgehöhlt. Vor 4 Wochen konnten sich die EU-Umweltminister nicht einmal auf ein verbindliches EU-Klimaziel für 2040 einigen, weil mehrere Mitgliedsländer intervenierten. Nun liegt der Ball bei den Staats- und Regierungschefs, die sich am nächsten Donnerstag in Brüssel treffen. Und die Zeit drängt. Denn am 10. November beginnt die Weltklimakonferenz in Belem. Meine Kollegin Anja Nehls ist nun gewesen bei einer Pressekonferenz von Friday for Future. Und die hat sich genau vor diesem Treffen in Brüssel formiert. Anja Nehls, worum geht es denn bei diesem Treffen?
Na, das Treffen ist eben wichtig, weil die EU eigentlich ein klares Klimaziel für 2040 festlegen will. Und das bestimmt eben, wie schnell die EU ihre Treibhausgasemissionen senkt. Dabei geht es dann natürlich auch um Ausgleich zwischen Klimaschutz, Wirtschaft und sozialer Akzeptanz. Also darum, wie ambitionierte Klimamaßnahmen dann praktisch umgesetzt werden. Und da sind sich die Staats- und Regierungschefs noch uneinig über den konkreten Kurs. Eigentlich wurde schon angedeutet, hätte das Klimaziel längst verabschiedet werden sollen. China hat schon eins, Europa nicht. Das ist schon ziemlich peinlich für Europa, findet Fridays for Future. Es liegt daran, dass Frankreich und Polen eigentlich gar kein Klimaziel haben wollen und auch Merz sich noch nicht so ganz klar positioniert hat. Und da geht es ja in der Diskussion vor allem darum, dass diverse Instrumente, die dazu beitragen, Klimaziele zu erreichen, inzwischen wieder in Frage gestellt werden. Also die nächste Stufe des europäischen Emissionshandels, CO2-Flottengrenzwerte in der Automobilindustrie, das Verbrenner aus. All das steht bei diesem Treffen auf dem Spiel. Und ein Ergebnis des Gipfels könnte und müsste die Festlegung eines verbindlichen 2040er Ziels sein. Davon ist aber bisher nicht viel zu sehen.
Warum ist denn das so wichtig?
Weil ja das Pariser Klimaabkommen einzuhalten ist, und zwar auch von Europa und von Deutschland. Das wurde ja 2015 verabschiedet mit dem Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, den Anstieg auf maximal 1,5 Grad zu beschränken. Und dazu sollen die Treibhausgasemissionen weltweit dann eben so schnell wie möglich ihren Höhepunkt erreichen und bis 2030 um 43% sinken. Und dass das nötiger ist denn je, zeigen ja die Rekordwaldbrände des vergangenen Sommers in Europa unter anderem. Europa ist der sich am schnellsten erhitzende Kontinent weltweit. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre lagen die Temperaturen hier bereits um 2,1 Grad höher als im vorindustriellen Zeitalter. Die Kurve zeigt weiter steil nach oben. Was bedeutet mehr Hitzetote, mehr Schäden durch Wetterextreme, Ernteausfälle, Wasserknappheit? Und weil wir Menschen uns nur sehr begrenzt an diese Folgen anpassen können, sei es unser bester Schutz, die Erderhitzung so schnell wie möglich zu stoppen, meint Fridays for Future.
Nun haben die ja jetzt gerade ein Gutachten vorgelegt. Was ist denn demnach wissenschaftlich nötig und was ist überhaupt noch möglich?
Ja, was nötig ist, das hat das Rechtsgutachten, das Fridays for Future vorgestellt hat, mal versucht, so ein bisschen herauszuarbeiten, was nämlich die EU aus völker- und europarechtlicher Sicht anstreben muss, um ihren internationalen Verpflichtungen gerecht zu werden. Und da ist erstmal zu nennen, Punkt, das Pariser Klimaschutzabkommen ist rechtsgültig. Also das Erreichen von Klimazielen rechtlich und auch menschenrechtlich geboten. Und zwar das 1,5-Grad-Ziel ist verbindlich und nicht das 2-Grad-Ziel. Der wissenschaftliche Klimarat der EU ist sich außerdem einig, es braucht eine Emissionsreduktion um 90-95% gegenüber 1990 bis 2040, damit die EU einen annähernd fairen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen leisten kann. Und diese Emissionsreduktion müsse zudem damit einhergehen, andere Staaten dabei zu unterstützen, ihre Emissionen zu senken. Und das ist auch nötig, denn die Emissionssenkung des Pariser Klimaabkommens ist ja ein globaler Durchschnitt. Europa muss aber schneller und stärker reduzieren, um das Ziel zu erreichen, weil die Emissionen historisch eben besonders hoch waren. Also 90% seien das absolute Minimum. Und auch machbar und möglich, sagt die Wissenschaft. Deutschland könnte sogar eine Reduktion um 93% schaffen, wenn die Bundesregierung jetzt mit echtem politischen Willen für alle Sektoren konkrete Maßnahmen und klare Fahrpläne vorlegen würde. Und zwar noch vor der Weltklimakonferenz in Belem im November.
Fridays for Future hat ein Rechtsgutachten vorgestellt, das untersucht, welche Klimaschutzzielhöhe die EU aus völker- und auch aus europarechtlicher Sicht anstreben muss. Anja Nehls hat es uns vorgestellt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Seit Jahresbeginn müssen alle Stromanbieter in Deutschland auch sogenannte dynamische Stromtarife anbieten. Das bedeutet, der Strompreis steht nicht mehr das ganze Jahr über fest, sondern kann sich stündlich ändern. Für manche Haushalte kann das ein Vorteil sein, andere profitieren kaum davon. Die Details kennt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
Bislang war es für Haushalte einfach. Wer Strom verbraucht, zahlt dafür einen festen Preis pro Kilowattstunde. Der bleibt über Monate oder Jahre gleich, unabhängig davon, ob Strom im Moment viel oder wenig kostet. Christian Wölbert ist Redakteur beim Computermagazin CT.
Ja, bei den klassischen Stromtarifen ist es ja so, dass man für jede Kilowattstunde Strom, die man verbraucht, immer den gleichen Preis bezahlt, einen festen Preis, also zum Beispiel 30 Cent pro Kilowattstunde oder 35 Cent. Und bei den dynamischen Stromtarifen ist es eben so, dass ein Teil dieses Preises sich jede Stunde ändern kann, je nach Angebot und Nachfrage.
Das klingt kompliziert, ist aber im Prinzip leicht erklärt. Auf der Strombörse schwanken die Preise permanent, je nachdem, wie viel Energie gerade verfügbar ist. Wenn es sonnig oder windig ist, wird viel Strom eingespeist, die Preise sinken. Abends oder im Winter dagegen steigen sie oft deutlich an. Mit einem dynamischen Tarif geben die Anbieter diese Schwankungen direkt an die Kunden weiter. Damit das technisch funktioniert, reicht ein normaler Stromzähler allerdings nicht aus, erklärt Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Ja, also Sie brauchen auch in der Tat ein technisches Gerät, ein sogenanntes intelligentes Messsystem oder was umgangssprachlich auch als Smart Meter bezeichnet wird, weil die Verbrauchswerte, die Sie dann in den entsprechenden Stunden haben mit den Börsenpreisen, dann gültigen Arbeitspreis in Einklang gebracht werden müssen.
Das Smart Meter übermittelt die Verbrauchsdaten automatisch und ermöglicht die genaue Abrechnung. Ohne Smart Meter keine flexible Preisgestaltung. Die Idee dahinter: Strom dann nutzen, wenn er günstig ist. Also zum Beispiel nachts, wenn die Nachfrage niedrig ist, oder mittags, wenn viele Photovoltaikanlagen einspeisen. Vor allem Haushalte mit großem Stromverbrauch können hier profitieren. Christian Wölbert.
Gerade wenn man ein E-Auto besitzt und das auch noch nachts laden kann, wenn der Strom besonders günstig ist, dann kann sich so ein dynamischer Stromtarif durchaus rechnen.
Für Besitzer eines Elektroautos kann sich ein dynamischer Tarif durchaus lohnen, weil das Laden flexibel verschoben werden kann. Auch Wärmepumpen können ein Einsatzfeld sein. Wer jedoch nur eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler besitzt, wird kaum spürbar entlastet. Smart Meter erfassen Stromverbrauchsdaten alle 15 Minuten. Die Messungen werden gesammelt, gespeichert und an den Messstellenbetreiber übertragen. Die Kunden können die Daten in Echtzeit über eine App oder über das Kundenportal einsehen. So lassen sich auch Stromfresser identifizieren. Christina Wallraff.
Und ein Haushalt, der überhaupt keine flexiblen Verbraucher hat, weil der Nachteil an diesen dynamischen Stromtarifen ist ja eben auch, dass ich das volle Preisrisiko als Verbraucherin oder als Verbraucher trage und dann eben auch den Strom gegebenenfalls zu Zeiten abnehmen muss, wo er sehr teuer ist.
Theoretisch gleicht sich vieles über das Jahr aus. Teuren Stunden stehen auch viele billige gegenüber. In der Praxis kann es aber durchaus eine Belastung sein, wenn nicht klar ist, was der Strom gerade kostet.
Tatsächlich kann der Strompreis dann zum Beispiel im Herbst und im Winter durchaus mal recht hoch werden, dieser dynamische Anteil. Es ist aber psychologisch nicht so einfach auszuhalten. Also man muss dann auch wirklich bereit sein, das zu ertragen und nicht gleich in Panik zu verfallen.
Hinzu kommt, der Strompreis besteht nicht nur aus dem dynamischen Anteil, ein Teil ist fix. Zum Beispiel die Netzentgelte und der Grundpreis. Für die breite Masse der Haushalte bleibt also ein gemischtes Bild. Wer große Verbraucher hat, kann profitieren. Für alle anderen ist der klassische Stromtarif in vielen Fällen bequemer und berechenbarer. Trotzdem sehen Experten Vorteile für die gesamte Gesellschaft.
Wenn mehr Menschen dynamische Stromtarife nutzen, müssen die Netze weniger stark ausgebaut werden, was durchaus viel Geld sparen kann im gesamten Stromsystem.
Das ist das Ziel. Flexibilität im Verbrauch soll dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt und die Infrastrukturkosten nicht explodieren. Dafür müsste es aber zusätzliche Anreize geben, etwa niedrigere Netzentgelte, wenn Haushalte besonders flexibel sind. Christina Wallraff.
Grundsätzlich macht das natürlich auch Sinn im Sinne von Energiewende, dass ja, Haushalte dazu angereizt werden, dann Strom zu verbrauchen, wenn er massenhaft zur Verfügung steht. Dass es sich jetzt nicht für jeden lohnt, aber die Haushalte, die davon profitieren können, warum sollte man diesen nicht auch dieses Geschäftsmodell anbieten?
Michael Voregger war das zu dynamischen Stromtarifen.